Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert, aber singe sehr viel intensiv zeitgenössische Musik und mache Performance. Wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau gerne auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort darfst du natürlich auch meinen monatlichen Newsletter abonnieren, da freue ich mich sehr drüber. Dort wirst du über alle meine Tätigkeiten als Sängerin und Podcasterin oder falls ich auch mal was anderes mache, wie irgendwelche Texte schreiben, informiert. In diesem Podcast spreche ich mit dir um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Und das ist mir so ein großes Anliegen. Und ich bin euch da auch so dankbar für eure Feedbacks, weil ihr mir das spiegelt und eben auch sagt, ja, es gibt auch Sachen, die sind musikwissenschaftlicher, musikanalytischer und das hat auch seine Berechtigung. Aber ihr wollt eben auch wissen, wie ticken denn diese Menschen, die Musik machen, die komponieren, die Musik aufführen. Und da bekomme ich einfach das sensationellste Feedback von euch und da sage ich vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank an die, die sich dann auch die Mühe machen, mich anzuschreiben. Denn ich weiß auch, das ist ja nochmal so ein extra Akt. Es ist ja eine Sache, die Sachen zu konsumieren und sagen, oh, das ist ja cool und da nehme ich auch was mit. Und sich dann wirklich hinzusetzen und mir zu schreiben und sagen, hey, das gibt mir was. Und mir gibt es dann auch was, weil ich dann auch immer wieder motiviert bin, weiterzumachen. Also ich habe ja auch schon drüber geredet. Auch ich hatte bereits meine Täler mit diesem Podcast, was ja nicht verwunderlich ist, wenn man einen Podcast über 6 Jahre betreibt. Dafür wird er jetzt weltweit gehört, was mich natürlich auch mega, mega, mega freut. Also vielen Dank an euch alle, von wo auch immer ihr mir gerade zuhört. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Wenn ihr diese noch nicht kennt, checkt es aus. Ja, ich freue mich auch sehr, hier in meinem Podcast nochmal auf meine Deep Dive-Reihe auf der Plattform Patreon aufmerksam zu machen und vielleicht auch auf die Folge, die meine Solo-Folge ist, meine persönlichste Folge über, ich habe sie betitelt, Empathen im Musikbusiness. Es geht mir um Menschen, die empathisch sind. Vielleicht könntest du sie auch hochsensibel nennen. Und was wir tun, wenn wir auf Menschen treffen, die eben ganz anders gestrickt sind oder vielleicht auch ein bisschen toxische Anteile haben. Was können wir da tun? Wie gehen wir damit um? Und weil das doch sehr persönlich ist und auch ich meine deutlich tiefer geht als das, was ich hier mit euch teile, gibt es das auf Patreon gegen einen kleinen Obolus, wo ihr mich auch fördert und unterstützt. Und dafür danke ich euch sehr, dass ihr auch den Weg dorthin findet. Es gibt dort auch noch Folgen mit Moritz Eckert, Silke Eichhorn und Holger Falk. Ich freue mich auch, dass ich am 6. Oktober mal wieder quasi meine eigene Veranstaltung machen darf. Irene Kurka legt ein Singing Future in Düsseldorf. Diesmal auch wieder in der Neanderkirche, 6. Oktober, 19 Uhr. Und ich freue mich, dass ich diesmal den wunderbaren Kollegen und Countertenor Daniel Gloger im Podcast habe. Den hatte ich im Podcast. Die Folge solltet ihr euch dann auch noch anhören. Nein, dass ich mit Daniel zu zweit quasi ein Programm bestreiten werde. Und wir machen Stücke von Jennifer Walsh, Jan Kopp, Mayaka Kubo, Carola Baukult. Und es gibt 2 Uraufführungen. Die eine Uraufführung ist von der Komponistin Daria Maminova und die 2. Uraufführung ist von Christoph Ugemann. Und ich möchte euch diese Komponisten jetzt vorstellen. Und heute spreche ich mit dem Komponisten, Kurator, Künstler Christoph Ugemann.
Hallo lieber Christoph Ugemann. Ich heiße dich heute ganz herzlich im Podcast willkommen.
Hallo, Tag. Ja, schön warm hier.
Bei dir ist es schön warm, ja. Es ist sommerlich.
Endlich Sommer. Yes.
Genau. Ich starte ja immer sehr gern mit der Frage, wie bist du überhaupt zu dieser neuen experimentellen Musik gekommen?
Ja, genau. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe das schon praktiziert, da wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Also es ist so gewesen, ich komme aus einer Umgebung, wo diese Musik, außer wenn man zufällig mal nachts Radio gehört hätte, nicht vorkam. Existierte quasi in meiner Umgebung nicht. Ich bin aus einer Familie, die sich mit Musik überhaupt nicht auseinandergesetzt hat. Ich selber habe dann für mich klassische Musik entdeckt als Flucht, weil das niemand gemacht hat, außer ich. Ich habe dann irgendwann Blockflöte gespielt und Geige gespielt und so weiter und so weiter. Aber das war alles immer sehr, ja, etwas, was halt wenig Widerhall hatte. Meine Mutter hat mich schon sehr unterstützt. Die hat gesagt, wenn du das machen willst, machen wir das. Aber es gab wenig Kontakt sonst zu Leuten, die das auch praktiziert haben, was zur Folge hatte, dass ich einen ersten Geigenunterricht hatte, der so ablief, dass vor mir ein alter Mann saß, der Märsche komponierte, die niemand spielen wollte, und der dann immer vor mir saß, mich gar nicht angeschaut hat in den Stunden und immer nur gebrüllt hat, sauber spielen. Und die Erich-Doflein-Schule mit mir durchgegangen ist. Es war tatsächlich dann so, dass ich sehr enthusiastisch, aber ohne Technik gespielt habe. Das fiel dann irgendwelchen Leuten auf im Schulorchester und der dann meinte, vielleicht solltest du doch mal einen anderen Lehrer haben. In dieser ganzen Umgebung gab es recht viel Klassik. Ihr kannst dir genau vorstellen, also irgendwas zwischen Bach und, naja, es hörte eigentlich auch schon bei Mendelssohn wieder auf. Und ansonsten war ich in Bad Pyrmont. Das ist ein Kurort in der Nähe von Hameln, Hannover, Weserbergland. Und da gab es das Mario Traverser Kurorchester und das spielte Märsche und Potpourris. Das war so ungefähr meine musikalische Umgebung. Dann gab es einmal im Monat, in den Sommermonaten, gab es die Göttinger Symphoniker, die kamen. Unter Volker Schmidt-Gertenbach, ich weiß es noch. Auf jeden Fall, die spielten dann, wie man sich vorstellen kann, klassisch romantisches Repertoire. Aber da kamen dann so die ersten Schnitte, so kleine Schnitte hinein in diese Realität, weil die spielten zum Beispiel Die Nacht auf dem Kahlen Berg. Ich als Fernsehkind dachte natürlich, naja, sowas wie Der blaue Bock, wahrscheinlich irgendwas zum Jodeln. Und ja, ihr wisst, wie der Anfang ist, nicht? Also Orchester tritt auf und die Geigen fangen mit diesen sehr, sehr schnellen Läufen an und die Posaunen setzen fett ein. Und das hat mich also in den Sitz zurückgedrückt. Und ich dachte, endlich ist der Druck, den ich innen habe, mal außen. Ich habe dann ganz, ganz lange, ja, viel für mich gemacht, ganz viel Musik gehört, aber eigentlich ausschließlich klassisch-romantisch. Das andere gab es irgendwie nicht. Es war nicht vorhanden. Wir mussten dann umziehen nach Süddeutschland. Dort hat der Dirigent des Orchesters gewagt, einen Hinde mitzuspielen. Das war ein Skandal im Mössingen. Das war also tatsächlich mal so ein Moment, wo tatsächlich mal Menschen mit Türen schlagen, den Raum verlassen haben. Wir haben es wahrscheinlich auch nicht allzu gut gespielt, aber es war auf jeden Fall so, dass da war irgendeine Kerbe geschlagen. Aber es war tatsächlich so, dass nach wie vor, ich hatte dann gemerkt, ich werde es nicht schaffen, ich werde keine klassische Karriere machen können, weil meine Techniken einfach viel zu schlecht waren. Enthusiasmus war groß, Technik schlecht. Und es war auf jeden Fall so, dass ich dann einfach aufgehört habe mit Musik. Ich habe weiter gehört. Da fallen die ersten Schnitte rein. Ich ging in einen Plattenladen in Tübingen, das war in der Nähe von Tübingen, und habe mir Penderecki Trenors gekauft. Habe das aufgelegt zu Hause und ihr wisst ja vielleicht, das fängt mit diesen ganz hohen Streicherclustern an und plötzlich dachte ich, wow, was ist das? Sowas gibt es. Ich hatte auch eine Eigenart, ich bin immer, wenn ich gegangen bin, habe ich so, so innen in mir drin so Dinge gemacht. Naja, das ging so weiter. Ich habe dann mehr und mehr gemerkt, oh, da gibt es was ganz anderes. Das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Es gab dann so ein paar Schlüsselerlebnisse, wie im Musikunterricht wurde tatsächlich Wozzeck durchgenommen in der Oberstufe, was ich total furchtbar fand, das Stück, und dachte, mein Gott, das ist ein Durcheinander, ich verstehe es nicht. Und dann kam die Stelle, da rollt abends ein Kopf. Und plötzlich dachte ich, ach, so ist das. Das ist ganz realistisch. Also plötzlich merkte ich, es geht nicht um Durcheinander und Chaos, sondern um Genauigkeit. Ja, und da habe ich dann, das war dann nochmal, sind alles ganz viele kleine Stufen dann gewesen. Dann kam ich nach Bremen, weil ich Tübingen nicht mehr ausgehalten habe, viel zu klein, nur noch Studierende und alle trinken Bier und alle sind friedlich. Dachte ich, naja, schauen wir mal, wie es in Bremen ist und so weiter. Und über mehrere, viele Schritte. Hier war es dann so, dass ich über Freunde zur Projektgruppe Neue Musik als Helfer kam, vor 30 Jahren ziemlich genau. Da habe ich mein erstes Festival zeitgenössischer Musik überhaupt erlebt. Und das heißt, da war ich schon gute Mitte 20 durch und kam zu einem Konzert als Helfer dazu, wo ein Geiger auftrat, und zwar Malcolm Goldstein. Und dann war es tatsächlich so, dass der kam rein und ja, hatte dann seine Geige dabei und hat dann ja ein bisschen erzählt. Er spielt jetzt Manwaxati, ein Stück, ne, für einen der letzten Inuit-Leute und so weiter. Und ich denke, naja, jetzt kommt wieder sowas Folk-mäßiges. Nee, setzt die Geige an und wer es mal gesehen hat, weiß, Goldstein spielt überall und nutzt die Stimme und so weiter. Plötzlich, das war der eigentliche Schnitt, würde ich heute sagen. Also wo ich plötzlich gemerkt habe, boah, der macht was, was ich immer wollte und gar nicht wusste. Und ich glaube, diese, da könnte ich jetzt noch 25 andere erzählen, aber vielleicht reicht das. Also mein Weg war nicht zu sagen, oh ja, Stand des Materials, oh, ich muss sozusagen up to date sein, ich möchte Zeitgenosse sein oder Zeitgenossin. Nein, es war schon eigentlich da und es ging immer. Und das ist bis heute auch eigentlich immer noch so. Es geht bei mir um, ich sage jetzt mal etwas Kompliziertes, Druckausgleichsprozesse. Und das geht nun mal, sage ich mal, mit emanzipierter Dissonanz, mit Geräusch, mit unregelmäßigen Rhythmen, mit allem das, was die parametrischen Eigenschaften der sogenannten neuen Musik eben erkämpft haben im Laufe des 20. Jahrhunderts. Das geht nun mal mit dieser Musik viel besser als mit der traditionellen, die das auch verarbeitet hat, will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber da ist es halt sehr, sehr, sehr direkt, fast naturalistisch, aber zumindest realistisch. Insofern ist das eine sehr private Geschichte eigentlich gewesen und auch relativ wenig, sage ich mal, Menschen, die mich jetzt dahin geführt hätten. Das waren eigentlich eher so, aha, Kongruenzen. Plötzlich waren eine Entdeckung, das gibt es, das heißt, was ich da mache. Ja, das heißt neue Musik oder zeitgenössisch oder wie auch immer, experimentell, freie Impro kannte ich überhaupt nicht, nie gehört vorher. Das war nicht vorhanden. Vielleicht war ich auch zu doof, aber es war einfach so, es war einfach nicht da. Das hat niemand gemacht. Es war sehr viel Musik.
Wie bist du dann zum Komponieren gekommen? Also du komponierst ja jetzt auch konkrete Stücke, die jetzt nicht in Anführungszeichen nur frei improvisiert sind. Wie kam es
Nein,
dazu
nein.
dann?
Genau, das habe ich Erwin Koch-Raphael zu verdanken, der hier in Bremen, also ich kam nach Bremen aus Tübingen und hatte dort Rhetorik und empirische Kulturwissenschaften studiert, weil ich nicht wusste, was ich studieren soll, habe ich das angefangen. Dann hatte ich halt geguckt, ich will weg. Okay, Bremen hat auch empirische Kulturwissenschaften. Gucken wir mal, dann war ich 2 Tage hier. Es hat mir sehr gefallen aus 3, 4 Gründen und habe gedacht, gut, dann wechsle ich. Als Folge der Reformuni aus den 1970er Jahren war der Musikstudiengang hier in Bremen an der Uni noch aufnahmeprüfungsfrei. Es gab eine Art Aufnahmeprüfung. Man ging hin und sagte, ich will es unbedingt machen. Wunderbar, kommen Sie. Also es gab nicht das, was wir heute kennen als Aufnahmeprüfung, war nicht vorhanden mit der sehr vernünftigen Grundlage, dass man sagt, naja, nicht nur Kinder aus Haushalten, wo die Eltern Klaviere finanzieren können, dürfen hier studieren, sondern auch voraussetzungslos, was absolut politisch vollkommen richtig ist und bis heute wirklich, also ein Skandal, dass das nicht mehr möglich ist. Das ist eine furchtbare Klassen- oder Schichtenstruktur dadurch entstanden. Okay, dadurch konnte ich anfangen, weil ich gemerkt habe, aha, ich habe dann immer Klavier gespielt, so da in den Übungsräumen, dann kamen Leute ran und sagten, was denn das? Was machst du da? Ich sage, weiß ich nicht, ich spiele Klavier. Ja, willst du nicht hier studieren? Ich sage, nee, kann ich nicht, schaffe die Aufnahmeprüfung nicht. Doch, hier gibt es gar keine. Und genau so war es. Da traf ich dann im Tonsatz Erwin Koch-Raphael, der hat dort Tonsatz unterrichtet. Der hat dann nach einer Zeit, wo ich das 2 Semester oder weiß ich nicht mehr, 3 auch vielleicht, gesagt, Mensch, ah, das ist interessant, wie du das machst, hier willst du nicht komponieren. Da habe ich gesagt, nee. Kann ich nicht. Ich hatte da immer noch so ein ganz hehres Ojojoi Klassikkind-Idee von Komponieren. Dachte ich, nein, das kann ich auf keinen Fall. Doch, sagte, willst du es nicht probieren? Der hat mir dann wirklich mindestens 1 oder waren es sogar 2 Jahre umsonst Privatunterricht gegeben bei sich zu Hause, um dann nach 2 Jahren, sagen wir mal nach 2 Jahren, zu sagen, so jetzt, vielleicht können wir es jetzt so machen, du machst die Aufnahmeprüfung in der Hochschule, ich nehme dich dann dort offiziell als Schüler. Und so war es dann auch. Dann nach wiederum einer Zeit kam Yonggi Pakpan Und zu der habe ich dann gewechselt, weil Erwin sagte, ich kann dir nichts mehr beibringen. Das ist natürlich Quatsch. Aber ja, vielleicht ist das ganz gut, mal zu wechseln. Genau so, also auch das war jetzt kein so ein Weg, so, oh, ich will komponieren, also mache ich jetzt eine Aufnahmeprüfung. Nee, nee, nee. Auch das war anders gewesen.
Und wenn man jetzt heute so guckt, was du alles machst, würde ich auch sagen, bist du jemand, der eher ein breites Portfolio hat. Also klar, du komponierst sehr viel, du machst aber auch Sachen mit Impro, du kuratierst. Wie würdest du sagen, was sind so deine Tätigkeitsfelder derzeit?
Also ich denke, ja, im Grunde, was du gesagt hast, ist es, dazu gekommen ist die bildende Kunst. Ich bin jetzt sehr beschäftigt gerade mit Zeichnen und Kopierarbeiten, also mit bewegten Zeichnungen auf Kopierern. Das ist gerade so ein, hat völlig eingeschlagen seit 2 Jahren, 3 Jahren. Es ist auf jeden Fall so, dass diese ganzen Tätigkeiten könnte man ein bisschen bündeln, bisschen. Also eigentlich hat alles mit den Folgen von, ja, ich sage mal, völliger Emanzipation jeden Parameters zu tun. Also das ist jetzt ja, klingt sehr kompliziert, ist es eigentlich nicht. Also es gibt kein Falsch mehr. Das könnte man es auch sagen. Es gibt kein Falsch mehr, sodass man natürlich sagen kann, ja, Komponist, jetzt such aber aus und jetzt, ne, dann sagst du mir, was ich tun soll. Ja, mache ich ja auch, nur ich bin absolut nicht mehr so, dass ich sage, ah, jetzt weiß ich ganz genau, was ich will und deshalb schreibe ich es auf, sondern es ist eher umgekehrt, ein bisschen wie Cage gesagt hat, ich schreibe es auf, damit ich es höre. Ja, also nicht, weil ich schon also die Symphonie in Anführungszeichen im Kopf habe, sondern weil ich sage, mal, lass das mal probieren, lass mal die Konstellation probieren, lass mal hier reingehen, lass mal da reingehen. Auch ganz häufig so jetzt in den letzten Jahren, dass ich Stücke mache, wo viele Einzelparts sind, die nicht genau koordiniert sind. Also wo Leute Parts auch zu, als kleine Ensembles innerhalb von einem größeren Spielen, habe ich gerade Multitude, war in Vilnius und dann auch hier in Bremen so ein Stück gemacht, das über 20 Minuten nicht hundertprozentig koordiniert ist. Ne? Und da ergeben sich dann ständig neue Situationen, auch manchmal Unmöglichkeiten und Sachen, wo die Leute sagen, ja, jetzt kann ich aber doch nicht gleichzeitig, nee, musste nicht, dann musste was aussuchen und so weiter. Und ich mag einfach immer noch diese Idee, dass wir mit nichts beginnen und dann schauen wir mal. Ja, weil es gibt nichts mehr, wo ich sage, das geht nicht. Ja, also das ist alles, alles sieht aus, alles klingt. Es ist all diese Eroberungen, ja, sage ich mal, die im 20. Jahrhundert, teilweise Schrägstrich 21. noch und schon im 19. natürlich auch stattgefunden haben, die sehe ich als, ja, wie sagt man das, als ge gewonnen an. Das ist da. Ja, wir müssen es machen, natürlich immer wieder. Das ist wie Atheismus. Atheismus ist keine Lösung, sondern eine Aufgabe, eine dauerhafte. Und das ist Atonalität auch. Es ist so eine Daueraufgabe, dass man sagt, naja, jetzt, wir sind jetzt in der Atonalität angekommen, jetzt machen wir nichts mehr. Nee, das ist so ein bisschen anders, ne? Wie Feldman gesagt hat, jetzt wo alles möglich ist, wie viel haben wir da zu tun? Also es ist so ein Moment, wo ich immer wieder denke, ja, das ist das Tolle an Freiheit, dass ich trotzdem natürlich mit Enthusiasmus entscheiden sollte, vielleicht, manchmal auch nicht. Manchmal gibt es nur eine Aufgabe und Task hieß eins der letzten Stücke, das ich gemacht habe. Da waren Aufgaben für vier Perkussionistinnen aufgeschrieben. Nimm das, mach das, mach das, mach das. Auch nicht genau terminiert, also nur in so in ganz in Zeitklammern und so weiter. Ich denke schon, dass vieles, vieles von dem, was ich mache, sehr, sehr beeinflusst ist. Auf der einen Seite von Cage. Also, dass diese Art des Kunst, Töne zu setzen, es ersetzt durch die Kunst zu hören, finde ich tatsächlich einen wichtigen Punkt. Aber bei mir immer gekoppelt mit so einem, ich sag mal, fast politischen Enthusiasmus aller früheren Nono. Nicht der Späte, nicht der Trinkende, nicht der also sich zurückziehende, fermatende Nono, sondern der davor. Und diese Kombination ungefähr beschreibt, glaube ich, ganz gut, was ich auf fast allen Gebieten mache, auch pädagogisch. Also ich bin da sehr, sehr, sehr interessiert auch an Arbeit mit meist Kindern, also jetzt Grundschulkindern zum Beispiel, die aus Umgebungen kommen, wo überhaupt sowas gar nicht ist. Weil also die Ergebnisse, finde ich, in Zusammenarbeit mit diesen Heranwachsenden ist unglaublich toll. weil die haben null, die sagen ja, gut, dann sagen die vielleicht, das ist keine Musik, aber das macht auch nichts. Also dann sollen sie es anders nennen, aber da ist diese Berührung überhaupt nicht so von wegen, das ist ja keine. Ja, dann ist das vielleicht auch keine, das ist auch nicht wichtig. Aber da gibt es Expressionen oder Ausdrücke, wo ich echt sage, boah, das habe ich in einem anderen Kontext noch nicht erlebt. Und das interessiert mich schon immer noch. Expression ist schon noch ein wichtiger Punkt.
Ich finde es sehr spannend, dass du, also auch so wie du beschreibst, wie du dazu gekommen bist, dass das eher so ein, ja, so ein Treiben oder irgendwie hat dich das Leben hingeführt, aber dass du auch diesen, ich finde, das ist auch so eine Mutsache zu sagen, ich lasse mich auf diese Freiheit ein. Und die meisten Leute wollen sich ja an etwas festhalten oder wie du sagst, sie wollen es richtig machen und sich da wirklich von zu lösen. Das finde ich sehr bewundernswert, dass du das kannst. Und würdest du sagen, hat es dann auch einen Einfluss, wie du mit dann deinen Kolleginnen oder auch den Interpretinnen, die dann deine Stücke aufführen, umgehst, weil du dich anders in sie hineinfühlst? Oder wie würdest du dann deine Kooperationen, Kollaborationen beschreiben?
Ja, das ist bei jedem anders. Also oder bei jeder anders. Ich habe diese Erfahrung immer wieder gemacht, dass es natürlich wahnsinnig auf die Persönlichkeit der die Interpretinnen ankommt, nicht? Und ich habe da auch schon so ein gewisses, ich behaupte mal, Gespür entwickelt. Also ob das jetzt jemand ist, mit der ich zusammenarbeite oder die sagt, do your job. Hatte ich jetzt so einen Fall mit einem Ensemble aus New York, wo es eindeutig ein do your job Stück war. Also lieber Komponist, sag mir, welche Taste ich drücken soll. Wann? Und wie schnell? Also das gibt's, ne? Weil die so viel zu tun haben, dass die können ja nicht dauernd irgendwelche Persönlichkeiten da austauschen. Also da hatte ich den Eindruck zumindest, dass das so ist. Habe ich mehrfach erlebt. Also dass Leute das auch direkt sagen. Also wenn du mir jetzt hier nur eine Zeichnung gibst, das nehme ich nicht ernst. Ist auch in Ordnung. Wenn man das weiß, dann weiß man, okay, hier geht es um Arbeitsteilung, hier geht es um diese Sachen. Das ist mir natürlich nicht so lieb, logisch, weil ich mag viel lieber, ich mache eine Vorgabe, das mache ich schon. Es ist also selten, dass ich sage, oh, lass mal sehen, was wir so machen, sondern nö, nö, ich sage schon, ich möchte, lass mal das machen. Aber dann, sobald das angefangen hat, gibt es alle Möglichkeiten zur Abweichung, zur Reduktion, zur Umstellung, zur, ach, das wird doch nur ein elektronisches Stück, du stehst nur da und wedelst mit einer Fahne, ich sage jetzt irgendwas. Also das ist so ein Moment, wo ich sage, da bin ich weit von entfernt vom Mastermind. Ne? Also, ah, hier ist das Mastermind, bitteschön, Sie wissen zwar nicht, was Sie da tun, aber Sie werden sehen, es kommt hehre Kunst dabei raus. Das glaube ich tatsächlich auch, dass es das gibt. Ich würde das gar nicht bestreiten. Das existiert aber gleichzeitig mit dem anderen, mit dem Kollaborativen, mit dem auch vielleicht Momenthaften in jeder Aufführung, was ich sehr viel spannender finde als jetzt, oh, ein Meisterwerk wird stetig wiederholt. Auch schön, aber wie gesagt, ich möchte eine Gleichberechtigung. Ich glaube, das, was in der Frauenbewegung ja heißt, be happy, we just want equality. Wir möchten einfach nur Gleichheit. Das möchte ich auch innerhalb des musikalischen Feldes für die offeneren Formen, für die kollaborativeren Formen. Das gibt es auch ganz doofe Ergebnisse, aber die gibt es auf der anderen Seite auch, also auf der vollnotierten Seite. Nicht? Also da gibt es nicht, das ist keine Qualitätsfrage von, auf welche Seite schlage ich mich, also wird es ganz hohe Kunst und das andere ist halt nur, siehe GEMA, ist nur eine Improvisationsanleitung. Ne? Bis heute verdient man damit keinen Pfifferling bei der GEMA, sondern nur
Genau.
mit.
Und wir haben ja das Vergnügen, dass wir dann ja in ein paar Wochen eben ein Stück zusammen machen in Düsseldorf in der Neanderkirche am 6. Oktober um 19:30 Uhr. Und das bestreiten ja Daniel Gloger, Countertenor, war auch schon hier im Podcast und ich und du und auch Daria Maminova schreiben ein neues Stück für uns. Und wir haben ja auch schon etwas Material von dir bekommen und da ist auch dieser Prozess schon, dass wir so gucken, was ist wie möglich? Und was ich schon verraten kann, ist, dass, und ich finde ja sowas durchaus reizvoll, dass ja auch Sachen voraufgenommen sind. Und es sind zum Teil auch tatsächlich unsere Stimmen, also Daniels und meine. Und ja, und dann wird noch etwas live dazu passieren, wo wir dann wahrscheinlich auch wieder singen oder so werden. Ja, was steckt so alles in diesem Stück drin oder was waren so die Beweggründe, weil es ist ja schon ziemlich weit. Da kann man schon was zu sagen, glaube ich, oder?
Man kann was zu sagen und es betrifft ziemlich genau meine Situation im Moment, die unter anderem dadurch geprägt wird, dass ich natürlich auch ein bisschen älter werde. Also werde jetzt 57, Ende des Jahres. Und ich tendiere mehr und mehr zu Stücken, die sehr, wie soll ich das sagen, wenn ich jetzt reduktiv sage, stimmt es auch nicht, weil in dieser Reduktion steckt dann unglaublich viel Variation wieder drin. Also wenn ich die älteren Stücke Revue passieren lasse, gibt es quasi keine Pausen und mindestens 3 bis 4 Lagen gleichzeitig. In den allermeisten Stücken. Es gibt auch ganz reduzierte damals schon, aber eigentlich war immer was los. Pausen konnte ich mir gar nicht vorstellen. Was machen die armen Spielerinnen denn, wenn sie Pause haben? Oh Gott. Ja, also die müssen immer durchspielen und zwar viel. Da hat Yongi Pak Pan, meine Lehrerin, immer gesagt, was versteckst du denn da? Ja, dass du immer alles übereinander lagern musst und was soll denn da undercover bleiben und was soll denn da nicht in Erscheinung treten? Und so hat sie ganz gut gefragt. Eine Antwort gab es nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass da ist was dran, ohne dass ich jetzt sagen könnte, das und das steckt dahinter. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich mehr und mehr in eine Situation komme, wo ich sage, lasst uns Stücke machen, wo die Spielerinnen zwar dezidierte Dinge tun, aber schon in Eigenzeit und eben auch Situationen schaffe, wo das Publikum nicht unbedingt im Sinne einer Narration was vorgeführt kriegt, so jetzt, jetzt war es laut und hoch und jetzt wird es tief und leise und gleich wird es ganz schnell und durcheinander und danach kommt Dance. Also das, was ich früher immer die europäische Krankheit der Abwechslung genannt habe, also das kann ich auf der einen Seite noch gut verstehen, weil manchmal nur ein Drone reicht mir dann auch nicht. Ich kann es auch nicht lösen, wirklich im Moment, aber ich merke deutlich, dass ich im Moment schwanke für euer Stück zwischen tatsächlich so einer Narrationsgeschichte in verschiedenen Abschnitten, habe ich ja auch schon angelegt, oder aber zu sagen, nee, das schmeißen wir alles weg und ganz am Schluss bleiben schon die Aufnahmen und so weiter, werden eine Rolle spielen, aber was ihr tut, ist eine Sache über die Zeit. Eine Sache über die Zeit, damit die Leute auch sich da drin, ich sage mal, sie werden sich wahrscheinlich nicht im Raum bewegen, aber sich da drin bewegen können, als ja, hörend in diesem, was auch immer da alles passiert. Das ist tatsächlich mehr und mehr gelungen in den letzten 2, 3 Stücken. Es ist wirklich ganz neu für mich, weil ich habe auch eine tolle Erfahrung gemacht mit einem Streichquintett von Harvey Gaber. Das ist ein US-amerikanischer Komponist, der in den UWAX, ich glaube Anfang der 1980er Jahre, ein Stück The Wind Rises in the North komponiert hat. Das haben wir hier beim letzten Biennale Festival aufgeführt. Das ist ein Stück, das dauert um die 2 Stunden. Ein einziger Klangstrom mit ein paar Unterbrechungen und mich hat wahnsinnig fasziniert, unter anderem der Anfang, wo du guckst die Note an und denkst, ah ja, da macht der eine Streicher, geht jetzt mit einem kleinen Glissando nach oben und hat eine Bogenbewegung, die von Sul Tasto nach Sul Ponte geht, also vom Griffbrett hin an den Steg, was mehr Obertöne hervorruft. Und dann guckst du nach oben und siehst, oh, das soll 5 Minuten dauern, von da nach da. Man kennt das, ne, und denkt, ja, das werden so 30 Sekunden sein, vielleicht. Ja, denkst du, 5 Minuten. Und so geht das Stück weiter, weil es sind relativ wenig Noten für 2 Stunden. Und es ist auf jeden Fall so, dass Gaber hat nach diesem Stück, als er dann eine Aufnahme gehört hat, hat er gesagt, aha, ja, das war dann wohl das letzte Stück, was ich aufgeschrieben habe und hat dann nur noch bildende Kunst gemacht tatsächlich. Und das kann ich bei diesem Stück total verstehen, weil es ist so reichhaltig mit nix. Also, da steht nicht viel auf dem Zettel und trotzdem ist es ununterbrochen in sich bewegt. Das ist sehr ideal für mich gerade. Ich versuche ein bisschen in diese Richtung zu gehen. Deshalb kann ich dir noch nicht ganz genau sagen, was am Ende da sein wird, weil das streitet in mir noch herum. Also dieses Narrative in verschiedene Abschnitte unterteilte oder dieses, nee, komm, lass uns zurücklehnen, wir machen eine Sache. Die ist schön, 12 Minuten, weiß ich nicht, 13, 14, weiß nicht. Ist schön, lass es uns dabei belassen, ist wunderbar. Ob das dann mit dem Thema, wir hatten ja auch mal ein Thema für das Stück, oder ich hatte mir mal eins ausgesucht, nämlich die drei Romane von Agota Christoph, das große Heft und wie heißt das zweite, das dritte, der Beweis, achso, die dritte Lüge ist der dritte, der Beweis ist das zweite, wo ich immer den jeweils ersten und letzten Satz und da werden alle Personen durchgespielt, von ich bis wir und sie. Und das fand ich sehr toll und dachte, oh, das ist. Tolles Sujet, finde ich auch immer noch, aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob das überhaupt richtig ist. Es kann sich auch verlieren, das finde ich nicht schlimm. Das darf gehen, das
Ja, ich
darf.
finde es auch gerade spannend, diesen Prozess, und bin gespannt, wo wir dann rauskommen werden. Was mich auch dann an dieser Stelle interessiert, ist, du schreibst ja eben für den Daniel und mich, also Countertenor und Sopran. Wie ist es für dich, für Stimme zu schreiben? Fällt dir das leicht oder gibt es da viele Klischees im Kopf? Oder bist du machst ja, glaube ich, auch selber viel mit Stimme. Wie ist das für dich?
Stimme schreiben heißt für mich eigentlich am nächsten dran sein. Also an euch jetzt in dem Sinne als Interpretinnen, aber auch an mir. Also ich finde, Stimme ist eigentlich nach wie vor für mich das auch im Konzert das erregendste Instrument. Also weil es einfach die Persönlichkeit kannst du nicht außen, also es geht nicht. Ich meine, natürlich gibt es Leute, die sind technisch Wahnsinn, boah, krass und was die alles können und Extended Techniques und so weiter und so weiter. Trotzdem finde ich, empfindet man einen wahnsinnig starken Impact zwischen Person und uns jetzt in dem Falle als Zuhörerin. Und es ist für mich auch so, wir haben in den letzten, also wir haben ja viele Festivals gemacht, das ist jetzt das 22., was dieses Jahr kommt, also in der Biennale Form jetzt in der Projektgruppe Neue Musik in Bremen. Und eines der eindrücklichsten, wenn nicht das eindrücklichste Festival, was wir je hatten, finde ich, war das Festival über Stimme. Also wir haben meist thematische Festivals, wenn auch sehr, sehr vage teilweise thematisch. Und das hieß, das Maul ist der Text. Und das war ein Spruch von Hans-Joachim Hesbos. Und da gab es eben ganz, ganz viele Sänger und Sängerinnen, die solo, aber auch in Formation, Single, auch die Vokalsolisten und so weiter zur Aufführung gebracht haben. Und das war für mich, glaube ich, eines der absoluten Highlight-Festivals, weil es tatsächlich neben dem thematischen, was ja meist über Wörter, Begriffe, reflexiv funktioniert, hier nicht mehr möglich war zu abstrahieren von denjenigen, die es gemacht haben. Was sich auch dann trifft mit Improvisation natürlich, ne? Also du kannst Improvisatorinnen nicht ersetzen. Da kannst du nicht sagen, oh, die Sopranistin ist krank aus dem Ensemble, jetzt holen wir uns eine andere und die macht das Gleiche. Das funktioniert bedingt, ja, aber eigentlich nicht. Und deshalb finde ich Stimme, natürlich hat jedes andere Instrument da auch eine starke Konnektion, aber bei der Stimme ist es wirklich ganz offen, meistens, meistens ganz offen, wo man sehr schnell einen, na schnell ist ja gar nicht der Punkt, aber so einen Eindruck bekommt von Öffnung hin auf eine Person, die kann die Person natürlich sagen, stimmt überhaupt nicht, ich bin ganz anders und ich habe euch das mit Technik hier vorgemacht, kann sein. Will ich gar nicht bestreiten, dass das möglich ist. Aber ich finde das Tolle eigentlich immer bei Stimmenmenschen, dass sie von sich nicht absehen können. Also wirklich gar nicht. Und das finde ich eigentlich die eine der interessantesten Sachen überhaupt. Ja, wie gesagt, also das finde ich das Besondere bei Stimme, was jetzt Klischees, natürlich gibt es Klischees. Wir haben alle unsere Klischees ausgebildet. Bei mir ist es meistens das Schreien, Röcheln, starken Druck, irgendwas Kehliges, bis hin zur Erschöpfung. Das ist ja so, was meine Sachen oft auszeichnet. Und das tut eben auch das bei der Stimme, die Sachen. Und ich weiß nicht so genau, es fällt mir eigentlich leicht, ja, denke ich oft, dass es mir leichter fällt, als zum Beispiel für Akkordeon zu schreiben oder so, weil ich das Gefühl habe, immer das Gefühl habe, ich transportiere etwas, egal ob die jetzt nur Kantilenen singen oder ob sie sich mit Texten zeigen. Es ist eigentlich egal. Also es ist immer etwas, was hergezeigt wird. Und das finde ich oft in rein instrumentaler Musik für mich ein Problem, weil ich nicht so genau weiß, was ich da eigentlich mache dann und immer fasziniert bin, dass Menschen das ganz normal finden, dass da kein Text transportiert wird. Früher habe ich immer Texte transkribiert. Also unter allen Stücken lagen Texte, weil ich mir einfach eine Abfolge von auch Extended Techniques gar nicht vorstellen konnte, ohne dass ich einen Anlass hatte. Also eine rein klangliche Ebene gab es auch zuweilen, aber in den allermeisten Fällen waren alle Stücke unterlegt, und zwar bis in die letzte Note unterlegt mit irgendwelchen Texten, die ich aber nicht preisgegeben habe meistens. Also nicht gesagt habe, ah, hier, das lest mal vorher und dann versteht ihr das Stück. Es hatte meist den Titel, der hatte schon was damit zu tun, aber es war auf jeden Fall so, dass ich nicht gesagt habe, so jetzt und jetzt als nächstes kommt die Schilderung, wo das Monster den kleinen Jungen fast aufisst. Also, sondern das ist einfach eine Sache, wo ich einfach dann einen Anlass gefunden hatte, überhaupt was zu machen. Also das ging bis in jede Übertragung. Ich habe meinen ganzen Roman übertragen in Sound. Das ist nie gespielt worden, das Stück, weil es ziemlich dick besetzt war und damals gar nicht, überhaupt keine Chance, sowas machen zu können. Hubert Fichtes Roman Der Platz der Gehängten, komplett übertragen, also Buchstabe für Buchstabe.
Ja, das
In
ist super, super spannend, auch mit den Sängern, wie du sagst, jeder von uns ist halt auch so unterschiedlich und klar, du bringst halt die ganze Optik, deinen Charakter, deine Emotionen, was auch immer und das ist ja untrennbar, ne? Also das ist ja auch manchmal für, wenn man so selber dann Sänger ist, das ist, glaube ich, so mit das Schwierigste, womit man ja auch klarkommen muss. Also auch wenn man dann, ne, in die Situation, dass man irgendwo in irgendeiner Form abgelehnt wird, das nimmt man ja ganz lange, bis man das gelernt hat, auch so persönlich, weil es bin immer ich und ich kann meine Stimme nicht austauschen. Ich werde jetzt nicht, keine Ahnung, plötzlich irgendwie 30 Zentimeter lang längere Beine haben oder irgendwie so, also zumindest nicht auf natürlichem Wege. Und ja, das ist dann so unsere Herausforderung. Und gleichzeitig ist es, wie du sagst, eigentlich das Charmante, das eben bei jedem anders ist und da vielleicht noch mehr als jetzt bei manchen Instrumentalisten, ne?
ich muss auch sagen, dass ich da ganz häufig keine, ich sag mal, doch, ich mache natürlich einen Unterschied, aber ich würde sagen, zum Beispiel habe ich einen wahnsinnigen Streit schon mit mehreren Radioleuten gehabt, weil ich gesagt habe, ich möchte auf keinen Fall professionelle Sprecherinnen, sondern ich möchte unbedingt Leute, Laiensprecherinnen haben, weil ich kann diese Art stelziges Sprechen kann ich nicht ertragen. Also dieses gekonnte Sprechen, ja, wo die dann sagen, ja, das ist aber Qualitäten. Ja, es ist eine Qualität. Ja, wir reden hier nicht über ein Qualitätsranking. Ja, es gibt fantastisch und es gibt immer in jedem Stück, und das wird bei uns, denke ich, auch so sein am Ende, gibt es Stellen, die euch passiert sind beim Aufnehmen. Weil das könnt ihr nicht faken. Das geht nicht. Ja, ganz, ganz charakteristische Situation war Reina Kamura, Pianistin, die ein Stück von mir gespielt hat. Das hieß Zig Gesetze angewendet auf Reina Kamura. Und da hat sie bei irgendeiner Gelegenheit, sie musste einen Satz ständig wiederholen, den weiß ich nicht, in den Voraufnahmen. Und dann hat sie das gemacht und immer nochmal und nochmal. Und dann hat sie irgendwann gesagt: Oh, ich kann nicht mehr. Das ist natürlich der Schluss vom Stück. Weil das so echt ist, das kannst du nicht faken. Das kannst du nicht, du kannst keine Schauspielerin sagen, jetzt komm, jetzt mach mal echt. Ja, gibt sicher ganz tolle, die das können, aber selten. Ja, du hast immer das Gefühl, da spricht dir einer einen Text, der liest jetzt mir einen Text vor oder die liest mir einen Text vor. Und wie Ray das gesagt hat, aus so einem Stöhnen raus, ich kann nicht mehr. Das war so gut, ja, da habe ich nichts mehr zu sagen. Das ist einfach gut. Das ist auch so eine ganz seltsame Frage, die gerade bei Gesang und Sängerinnen und Sängern eine große Rolle, finde ich, spielt. Also dieses seltsam Authentische. Was ist hier authentisch? Was ist hier Technik? Sarah Sun, die mir sagt, nee, ich bin immer Medium. Da habe ich gesagt, ja, aber du bist doch immer du. Immer bist du du. Gerade du bist immer du, wenn du irgendwo auftrittst. Ja? Und wo ich dann aber, wo sie sagt, nee, ich stelle mich quasi in den Dienst des Stücks. Ja, okay, verstehe ich. Aber trotzdem bist du ja immer dabei. Also, nicht? Und diese Frage der Authentizität, die finde ich sehr spannend. Die ist auch nicht so leicht zu beantworten, finde ich, im Sinne von, oh ja, je authentischer, je besser. Klar, es gibt sehr authentische Leute, denen man gerne zuguckt oder hört. Und es gibt sehr authentische Leute, wo du echt denkst, ja, oh je, wie lange dauert das noch? Also das, ja, auch Ehrlichkeit ist nicht immer gut, aber trotzdem, glaube ich, ist es eine wichtige Voraussetzung für das, was ich zumindest suche. Das heißt nicht, dass die Fähigkeiten immer top sein müssen. Das heißt es überhaupt nicht. Das heißt, in der Lage sein, ich weiß nicht, wenn man mal einer Schläf gesehen hat, den Theatermacher, der ja nun wahnsinniger Stotterer war, also im Umgang, der kriegte ja wirklich, glaube ich, ich habe den nie getroffen, aber so hat man mir erzählt, kriegte der keinen Satz raus und ich habe auch ihn mal sprechen, stottern hören. Also da kam wirklich kaum Satz raus. Der dann auf die Bühne geht und in Jelinek-Stücken oder wie auch immer, in so einer ganz bestimmten Art existenziell spricht. Das kann nur der so, weil er ein Handicap hat. Ja, so von wegen, ah, wenn du es gelernt hast, kannst du es. Ja, stimmt. Aber gerade das Integrieren der Mängel halte ich für einen ganz, ganz wesentlichen Punkt, was Roland Barthes unterscheidet zwischen Geno- und Phänotext. Nicht? Also der Phänotext, der alles kann. Der kann dir jedes Phänomen zeigen. Der kann rauf, runter, der kann schreien, brüllen, der kann rauf, runter, aber hat sich immer unter Kontrolle und ist nicht dabei, Fragezeichen, weiß ich nicht, aber ist nicht so dabei. Und dann gibt es den anderen, der alles irgendwie ähnlich macht und man denkt, ja, das kann der gar nicht, da kommt der gar nicht hoch, das kriegt der gar nicht hin, so einen langen Atem hat der gar nicht. Ja, aber es ist immer er oder sie. Das kann ganz toll sein und ist nicht sozusagen per se schlechter als der Phänotext. Nicht? Weil du einfach, oder Phänogesang, weil du einfach. Jede Situation ist anders. Natürlich kann es Situationen geben, wo etwas rübergebracht werden muss. Und wenn das nicht so rübergebracht wird, ja, dann ist es auch doof. Verstehe ich. Trotzdem interessiert mich das andere viel, viel, viel mehr. Ich habe mit so vielen Menschen schon gearbeitet, die ja per se für behindert galten. Und das war nie eine Einschränkung. Ganz im Gegenteil. Das war immer total wahnsinnig im wahrsten Sinne, weil wirklich, wenn die sich dann bemüht haben, das zu tun, was wir geübt, und das ging manchmal dann auch nicht, und trotzdem haben sie das auf die Bühne gebracht, und das war, ja, und wo fängt dann die Freakshow an? Nicht? Also wo sagt man dann heute, oh, das darfst du aber auch nicht mehr machen, weil dann stellst du diese Leute aus. Ja, schwierig.
Ja, sehr spannende Fragen auch so. Authentizität oder Wahrhaftigkeit kommt mir jetzt irgendwie auch so. Und dann
Genau.
ist natürlich wieder die Frage, wer legt es fest? Also das ist dann vielleicht wieder was Subjektives. Vielleicht nimmt der eine, keine Ahnung, mich authentisch wahr und jemand anders denkt sich, was macht die da eigentlich?
Ja.
Das weiß man ja auch nicht so. Und durch welche Brille man dann da drauf guckt, ob es jetzt wirklich für alle gleich wäre.
Glaube ich auch nicht. Trotzdem habe ich immer den Eindruck gehabt, dass selbst und gerade über Stimmklang sich ganz viel mitteilt davon. Also einer meiner Quellen für viele Dinge, die ich bis heute mache, ist die sogenannte Lautpoesie. Also Menschen, die sich meist aus der Ecke der Lyrik, wie auch immer kommend, sich dann sehr stark dem Klang zugewendet haben, aber eben mittels meist ihrer eigenen Stimme. Und Karl Friedrich Klaus ist für mich so ein ganz großes Vorbild, ein Lyriker, der in der DDR gelebt hat, in Annaberg, und über Jahre hinweg ab den 1950er Jahren Tonbandstücke für sich, hauptsächlich für sich gemacht hat. In der DDR konnte er die nicht veröffentlichen. Er hat zuweilen das in den Westen geschickt. Das wurde dann von der Stasi untersucht, weil es so klang, als sei es eine Geheimsprache. Und geguckt, ob da irgendwelche Informationen durchgeschleust werden und so. Und also der hat dann nach 1989 mehrere Radiostücke gemacht aus diesen alten Bändern, in einem bayerischen Rundfunk, das andere, glaube ich, beim WDR. Und auch für Donaueschingen mal was gemacht. Dann danach hat er nicht mehr so lange gelebt. Das ist auch einer, glaube ich, behaupten zu können, wenn man, auch wenn man das nicht mag, da kann man ja sagen, oh, was ist das für ein Scheiß oder so. Aber ich glaube, es teilt sich dieser Wunsch nach Expression und Wahrhaftigkeit teilt sich mit, ob du willst oder nicht. Also, wie gesagt, du kannst ja sagen, nö, das ist hässlich, das ist scheußlich, da frisst, wie Kinder, denen ich das oft vorspiele, die sagen dann so, oh, da frisst Frankenstein einen Menschen und so. Also da, hören aber trotzdem fasziniert zu, bis hin, dass sie sich auf den Boden legen und in Embryostellung gehen und anfangen zu nuckeln und so weiter, habe ich erlebt und so. Also das sind Dinge, die transportieren sich gerade über Stimme sehr stark. glaube ich. Ja, deshalb für mich eigentlich immer
Finde
noch.
auch manchmal interessant, es gibt so, ich will zwar jetzt gar keine Namen nennen, Leute auch aus dem, ich sage jetzt tatsächlich mehr so aus Unterhaltungsbranche, aus dem Fernsehen, die auch
Ja.
sehr polarisieren und wo ich jetzt auch nicht sage, dass ich jetzt ein Fan oder so von denen bin. Und trotzdem finde ich die, manche von denen, auch die, die vielleicht manche richtig scheiße finden, in sich authentisch. Und das finde ich manchmal auch ganz faszinierend, wo ich sage, ich würde trotzdem nichts mit der Person zu tun haben wollen, aber in sich finde ich alles, was sie sagt, wie sie handelt, für diese Person stimmig.
Ja. Ja, und da kommt dann noch Inhalt dazu, ne, was du jetzt gerade, wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst, ne, dann sagt jemand vielleicht auch blöde Sachen, ne, oder ist ein Macho oder was auch immer, und man sagt, was ist das für ein Arsch? Und gleichzeitig glaubt man dem das aber alles 100 Pro, ne? Umso schlimmer. Aber es ist also diese Art von jemand, der allen Dingen ihren Stempel so aufdrückt, dass es unfehlbar das wird. Ich glaube, das ist einerseits ein starkes für mich starkes Qualitätskriterium, selbst wenn ich das Ergebnis nicht mag. Es ist auf jeden Fall etwas, wo ich sage, das möchte ich sehen, wenn ich rausgehe. Ja, weil ein Zeichenverhältnis kann ich mir auch zu Hause auf die Anlage legen. Das kriege ich nicht im Konzert. Also kriege ich auch im Konzert. Also ich meine, das andere kriege ich nur im Konzert richtig, glaube ich. Also natürlich kann man Filmaufnahmen machen. Trotzdem, wenn jemand einen Meter vor dir steht oder zwei oder auch fünf im gleichen Raum, das ist einfach was anderes. Immer noch für mich zumindest. Das Live-Erlebnis mit Stimme, insbesondere Körper, Stimme, das ist anders. Das ist immer noch anders. Es ist gebrechlich. Es ist nicht gebrechlich, ist falsch. Oh Gott. Zerbrechen, nein, es ist gefährlich. Es kann gefährlich sein. Ja, jemand können Dinge passieren, und so weiter und so weiter. All das finde ich aber überhaupt kein Problem, ganz im Gegenteil. Ich finde, Dinge, die passieren, passieren, und plötzlich reißt das, was ich vorhin schon am Anfang sagte, da reißt diese Wirklichkeit plötzlich so ein Stückchen auf, weil dahinter steckt plötzlich was, da steckt ein Abgrund, da ist irgendwas nicht. Das war immer mein Problem. Ich habe immer Probleme mit Oberflächen, die funktionieren. Weil sie einfach in meiner Vergangenheit ganz häufig einfach undurchstoßbar waren. Ich komme aus einer wirklich sehr kleinbürgerlichen Umgebung, wo auch vieles einfach nicht gewusst wurde. Ja? Also hätte diese verdammte Umgebung jemals Sigmund Freud gelesen, wäre mir vieles erspart geblieben. Ja, weil es einfach, nicht, dass der immer recht hatte, aber es wäre auf jeden Fall ein anderes Denken irgendwie möglich gewesen oder ein Zugang zu Sexualität oder wie auch immer. Das war alles nicht vorhanden. Oder so undercover, dass ich immer daran gearbeitet habe, das, was ich Gesichtspanzer nenne, das muss weg. Zumindest für die Zeit einer musikalischen Aufführung möchte ich diesen Staunen. Oh, alles fällt in sich zusammen, die Gesichtszüge entgleiten. Als Kind, ich habe da gerade, was ich vorhin erzählte, von dem Nacht auf dem Kahlen Berg. Ja, ich habe im Konzert, das mache ich bis heute, zuckig. So, ich gehe so mit so und mache so Bewegungen und so. Als Kind habe ich das auch schon gehabt. Und dann habe ich immer die Erwachsenen neben mir angeguckt, die da abomäßig neben mir bei den Göttinger Symphoniker saßen, und dachte, wow, wenn du erwachsen bist, kannst du das alles kontrollieren. Das ist ja super. Das hieß für mich, erwachsen sein hieß nicht mehr zucken bei Musik. Aber dass die da teilweise gar nichts empfinden und da einfach nur rumsitzen, das war mir natürlich überhaupt nicht klar als Kind. Ja, und das ist so eine Situation, wo ich immer denke, lasst uns diese Art auch in der sogenannten experimentellen und neuen Musik, was ja anderen Musikgenres ziemlich gut gelingt, ne? Also das Körperliche, dieses sich entäußern als Zuhörerin auch und so weiter. Das fehlt mir oft tatsächlich sehr stark in sogenannten neuen Musikkontext. Impro ist nicht viel besser. Ist auch sehr, sehr, sehr stumm, sehr konzentriert, kann man ja sagen, ist gut. Ja, ich kenne auch Leute, die sagen, furchtbar, wenn da irgendeiner rumzuckt im Konzert, stört mich, kann ich gar nicht richtig zuhören. Dann frage ich allerdings, warum gehst du noch in die Öffentlichkeit? Naja, also es ist auf jeden Fall so, dass ich da immer diesen Moment suche, wo es bricht, wo irgendwas bricht, wo man irgendwie sagt, zu lang zu. Also wenn ein zu entsteht. Zu lang, zu kurz, zu laut, zu leise, zu anstrengend, zu wie auch immer. Ein zu. Ich finde zu nicht schlecht. Kann schlecht sein, kann aber auch ganz oft ganz toll sein, weil erst dann durch die Erschöpfung passiert ein nächster Schritt. Ne? Also Stockhausen, der mit seinen Transmomenten wollte, das mit den Parametern, ah, das ist noch höher, noch lauter, noch schneller, noch, 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 der hätte gesagt, noch, bei mir ist es zu. Und das finde ich oft, weiß ich, ist eine Zumutung, auch gerade für die Interpretin, weil die natürlich sagen, ja, was nutzt du mich hier, ne? Für so ein, für deine, du möchtest hier da, dass wir hier durchdrehen. Großes Problem im Theater. Ich weiß, meine zweite Tochter ist Schauspielerin. Riesenproblem mit diesen Regisseuren meistens, die dann die Leute bis an die Grenze der körperlichen, also oder über die Grenze der körperlichen Erschöpfung, siehe Castorf und so weiter, also über die Grenzen bringen, um ein tolles Kunstergebnis zu erzielen. Auch problematisch, weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß ich. Ja, aber wie können wir trotzdem in einer Öffentlichkeit Kunst auch nutzen, um diese Limes, also diese Grenzen, überhaupt noch mal sichtbar zu machen, ja, und spürbar zu machen in Kunst, ohne dass wir gleich Triggerwarnungen überall ausgeben müssen. Ja, auch ein groß, für mich ein großes Problem mit, also ich finde Triggerwarnungen okay, meinetwegen machen wir die, aber was dahinter steckt, finde ich wirklich sehr problematisch. Ich finde das nicht nur, wie sagt man heute, achtsam, nee, ja, ist das achtsam? Also es ist, ja, ich verstehe, dass das oft dahinter steckt als Wunsch. Für mich heißt das aber, wie kann ich das denn sagen? Das ist so, da mit Ankündigungen, was sagt man denn da? Das ist so, Achtung, gleich wirst du erschüttert, sei gewappnet. Ja, aber dann weiß ich auch nicht, warum. Ich finde das sehr, sehr schwierige Diskussion, sehr schwierige Diskussion, weil ich einfach auch nicht weiß, wann ich bei wem was übertrete. Das weiß ich doch nicht. Ja, wir hatten jetzt den Fall in einem Konzert, wo wir ein Stück von Chian, Marchetti und Nöttinger programmiert, also ein elektronisches Stück von 1993 programmiert hatten. Da gab es eine Stelle drin, wo ein Maschinengewehr zu hören ist und ein muslimischer religiöser Gesang gleichzeitig zu hören ist. Da ist dann eine Frau erbost, hat den Saal verlassen und uns hinterher also schlimm beschimpft als Islamophob, weil das da so vorkommt. Erstens finde ich die Message nicht wirklich klar, wenn da ein Maschinengewehr ist und ein religiöser Gesang. Heißt das denn jetzt, wie der Religiöse schießt? Nein, das kann ja auch heißen, der wird beschossen. Oder es kann heißen, gleichzeitig versucht der religiös zu bleiben, obwohl wir gerade diese und so weiter. Es gibt ja tausend Interpretationen. Und ich finde, im Moment haben wir dieses. Und dann hat die aber auch nicht mehr weiter mit uns gesprochen, die Frau, nachdem wir gesagt haben, oh, Herr Nöttinger ist noch da, möchten Sie sich vielleicht treffen und so weiter. Nichts. Sogenannte Cancel Culture. Ne? Also das finde ich ein Riesenproblem. Aber ich möchte, dass Kunst das noch darf. Wenn das nicht mehr geht, boah, dann weiß ich gar nicht mehr, was wir da nicht, ehrlich gesagt.
Das stimmt. Und wie ist so ein Tag bei dir? Bist du dann, kommt dann auch alles so aus dem Flow oder weil dir so, was du jetzt
Gerne.
so erzählst? Ja, du bist dann nicht so der Strukturierte, sondern, oh, was geht denn jetzt und was fällt mir da jetzt ein oder?
Wäre ganz toll, wenn ich das dürfte. Also sagen wir mal so, ich bin unglaublich gut strukturiert, glaube ich. Also ich weiß ziemlich genau, an welchem Tag ich was, spätestens, frühestens oder wie auch immer. Ich habe einen Plan für den nächsten halben Jahr. Also nicht alle Tage, Tage, aber fast. Also das geht sonst gar nicht bei mir, gar nicht anders. Trotzdem gelingt es mir, glaube ich, so ein bisschen, wie es bei Satie heißt, 9:15 Uhr Inspirationen haben. Also das ist so ein, ich habe das ganz gut gelernt. Das war früher sehr schwer. Also wenn ich dann nur einen Termin am Tag hatte, dann war der Rest des Tages für mich im Arsch. So, da konnte ich nicht frei arbeiten, hatte ich das Gefühl. Das hat sich glücklicherweise geändert. Also ich kann ziemlich gut, das gelingt zum Beispiel sehr gut über Zeichnen. Und dann bin ich in diesem anderen Ding drin. Ein Tag sieht bei mir möglichst gleich aus. Also auch uhrzeitmäßig und so weiter. Ich bin so ein Arno Schmidt-Typ, nicht ganz so früh wie Arno Schmidt, aber also so gerne von dann bis dann und dann das und dann Kaffee und dann das. Also so richtig langweilig eigentlich, weil dadurch bin ich freier innerhalb dieser Zeiten. Gelingt mir aber ehrlich gesagt fast nie, weil es kein Tag ist wie der andere. Das finde ich auch ein echtes Problem. Ich würde sehr, sehr, sehr gerne mindestens 2, 3 Tage die Woche haben, wo eben ich meinen Rhythmus habe. Das gelingt mir nicht durch die, du hast es ja vorhin erwähnt, vielen unterschiedlichen Tätigkeiten, ne? Also Organisation, Kuration, diese ganzen Sachen mit meistens Gruppen. Ich bin ja selten alleine. Also das finde ich auch sehr wichtig. Ich bin ein Gruppentyp. Ich mag Basisdemokratie, die total anstrengend ist und nervt, weil du jeden fragen musst bei jedem Scheißstrich. Aber es ist trotzdem, es lohnt sich, finde ich sehr, das zu immer noch zu versuchen. Und das kostet unheimlich viel Zeit und Nerven. Aber das würde ich immer noch vertreten, dass das gut ist und richtig. Aber deshalb ist eben auch der Tag nicht wirklich frei. Also gar nicht. Mein Tag ist überhaupt nicht frei. Ich habe ja auch, also insgesamt hatte ich mal 4 Kinder. Jetzt sind noch 2, die noch nicht 18 sind, also die sind 17 Zwillinge. Das heißt, auch da kümmern, noch natürlich ganz anders als noch vor 10 Jahren, logisch. Aber es ist auf jeden Fall so, dass da jetzt gerade, ne, war vorhin mein Sohn hier, hat Essen abgeholt, ne, und so weiter. Jetzt, ja, so geht es halt dann immer weiter. Ich finde das aber auch, es hilft mir auch. Also diese andere Arbeit zu machen, weil sonst, wenn ich nur noch so Kunstkram machen würde, ich glaube, dann weiß ich auch nicht, wie mich Leute nach kürzester Zeit finden würden. Vielleicht ist es auch super, aber ich kann es mir ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig vorstellen, was das heißt. Ja, aber so ganz frei zu sein, das macht auch ein bisschen Angst. Andererseits sehne ich mich sehr danach. Natürlich, natürlich, natürlich. Ich lese wahnsinnig gern Bücher. Auch ein Ding, was viel Zeit kostet. Immer streite für was die Leute alles nicht kennen und alle immer beschimpfe, dass sie das alles nicht kennen, was natürlich blöd ist. Aber naja, außer die Stadtbibliothek hier, die alles rausschmeißt, was sinnvoll ist. Und es ist auf jeden Fall so, dass ich da so viel, ich habe viele Leidenschaften. Das ist eben auch so ein bisschen ein Problem, ne? Also jetzt kommt noch die bildende Kunst dazu und schreiben tue ich ja dann auch noch. Also so Lyrik, Literatur, Sachen und das hat aber alles miteinander zu tun. Das ist nicht so, oh, das Multitalent, oh, was der Ogiermann alles kann. Ja, könnte man so sehen von außen, ist aber eigentlich immer das Gleiche. Ich fange irgendwo an und das geht dann weiter, 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 weiter. Früher hatte ich immer Angst. Ich hatte immer große Angst, dass das aufhört. Das hat Erwin Koch-Raffel auch immer gesagt, du, jedes Stück kann das Letzte sein. Ja, nicht weil du stirbst, sondern weil dir einfach nichts mehr einfällt und so. Den Eindruck habe ich überhaupt nicht. Also das heißt ja auch, trotzdem kann es natürlich von außen, und das brauche ich auch, und das ist auch wirklich ein Appell an alle Leute, wenn ihr merkt, oh, der Ogiermann, also jetzt können wir es wirklich nicht mehr hören, seit 25 Jahren macht er jetzt das Gleiche, es reicht. Du könntest jetzt wirklich mal was anderes machen. Es gibt so Kollegen, und man traut sich ja immer nicht, ja, denen das zu sagen, dass sie jetzt bitte noch so ein Stück, nein. Ja, da gut, Geld verdient und berühmt. Aber es ist auf jeden Fall so, dass das hoffe ich, dass das Leute tun und sagen, du, wieder so ein Ogiermann, kennen wir jetzt schon. Kannst mal was anderes machen? Oder
Jetzt sind wir ganz offiziell hier, können die Leute hören.
genau.
Wir sind tatsächlich, also es ist super spannend, bei der letzten Frage, und da möchte ich noch von dir wissen, weil du ja auch schon viel erfahren hast, hast ja vorhin auch selber erwähnt, welchen Tipp würdest oder möchtest du jungen KünstlerInnen geben?
Ja, das ist ein bisschen gemein, deshalb, weil ich natürlich die Situation sehe, wie sie jetzt ist. Ne? Also ich erlebe das ja hier in Bremen auf eigener Haut sozusagen, weil wir haben glücklicherweise inzwischen deutlich mehr jüngere Leute auch hier in der Projektgruppe und sehe, wie die jetzt quasi anfangen wollen müssen. Ich sehe die große Angst. Also Existenzangst, die bei mir auch schon da war, aber die ich jetzt durchaus nochmal echt eine Nummer härter finde als vor 20 Jahren, 30 Jahren, wo ich so richtig angefangen habe. Was würde ich raten? Oh je. Tja, trau dich trotzdem. Also mehr fällt mir ehrlich gesagt im Moment auch nicht ein, weil ich sehe, wie sie alle versuchen, dann gleich einen Job zu kriegen und so weiter. Das alles nachvollziehbar ist, überhaupt keine Verachtung im Hintergrund, sondern eigentlich eher ein Bedauern, weil mir ist es halt relativ gut gelungen, frei. Ich habe noch, wie sagte neulich eine Kollegin zu mir, ja, du hast ja auch noch nie einen Chef gehabt. Stimmt, ich hatte noch nie einen Chef. Und das ist wirklich eine andere Situation, als viele das können heute. Ich würde Ihnen raten, ja, macht's trotzdem und versucht irgendwie euch nicht zu sehr leiten zu lassen von akademischen Überlegungen. Weil das finde ich tatsächlich im Moment ein sehr großes Problem, teilweise. Also, dass da auch in Wettbewerben, wo ich teilweise in der Jury mitsitze, dass da wieder ein sogenanntes Niveauraum greift, was sich mehr oder weniger ausschließlich auf Können bezieht. Und das finde ich ein sehr großes Problem in Bezug auf neue Musik, wie auch immer. Das heißt für mich nicht viel. Doch, das heißt schon, wenn jemand was kann, ist das toll. Ich will das, wie gesagt, ne? I just want equality. Kümmert euch sehr, sehr um den Underground, der nicht oben drauf liegt als Fettauge, sondern der unten drunter, der selbst organisiert ist. Der leider müsst ihr dann selber die Lautsprecher tragen. Aber das ist tatsächlich ein Punkt, der mir bis heute wichtig ist, selber. Ich meine, ich komme an meine körperlichen Grenzen jetzt zuweilen, aber ich möchte auf keinen Fall plötzlich als Funktionär alleine irgendwo sitzen, der nur noch, also angeblich eine Szene vertritt. Seid die Szene. Seid euch nicht zu schade für irgendeinen Scheiß. Wirklich. Also, und Scheiß heißt nicht, macht einen Scheiß, sondern es muss euch keiner den Notenständer hinstellen. Das könnt ihr selber. Und das ist auch gut, wenn ihr das selber könnt. Und das ist auch gut, wenn ihr dann das macht, wo ihr sagt, ja, das will keiner hören, ist mir egal. Macht das weiter. Das ist auch nicht immer ein Kriterium, ne? Will keiner hören. War früher ja auch so, ah ja, keiner hört mir zu, also ist sicher, bin ich Avantgarde. Das ist so einfach, ist es nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass diese Art von, das ist Kontra und eine Nische. Das ist so. Wir sind nicht integriert, also mit der sogenannten neuen Musik. Das sind wir nicht. Das möchten die immer so gerne. Ja, aber das sind wir nicht. Und deshalb habe ich das ja auch gemacht, weil es nicht integriert ist. Ja, in alles. Und dass alle das toll finden und dass alle nur noch nicht auf dem Stand des Materials sind, habe ich früher mal gesagt. Und dann haben die Leute immer gesagt, du magst uns nicht. Und dann habe ich dann immer gesagt, naja, nein, ihr seid nicht auf dem Stand des Materials. Nein, die haben recht gehabt. Ich mochte sie auch nicht. Das ist völlig richtig. Ja, und deshalb habe ich Dinge gemacht, die sie auch provozieren. Obwohl Provokation für mich jetzt auch kein Kriterium mehr ist, war früher vielleicht wichtiger. Aber jetzt heißt es wirklich nichts anderes als, wenn ihr nicht für den, wie Flaubert sagt, wenn ihr nicht für den Markt produziert, dann verlangt auch nicht, dass der Markt euch bezahlt. Oder dann produziert für den Markt. Aber dann ist es eben für mich nicht mehr das, was ich jungen Leuten heute empfehlen würde, was leider, glaube ich, oft passiert. Aber ich würde eher sagen, wir hatten so einen Rektor hier, Brückenwaller. Der hieß deshalb Brückenwaller, weil er immer gesagt hat, ja, die gute Kunst entsteht nur unter der Brücke. Hallala, will ich auch nicht. Will ich auch nicht. Aber ein bisschen Recht hatte er leider doch. Blöd. Naja, so ungefähr.
Trau dich, ja. Lieber Christoph, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass wir heute so lange sprechen konnten und ich freue mich natürlich auf das Stück im Oktober.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterzuempfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.